Herzlich willkommen zur 43. Folge von Time Out THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Niklas Schomburg. Moin Niklas.
Moin.
Und ich, Jan-Philipp Wodke. Und heute sind wir zu dritt im Bunde. Wir haben nämlich einen Gast. Kurz nach dem Saisonende ist Lukas Zerbe bei uns. Moin Lukas.
Moin.
Ja, Saisonende. Freut man sich da in diesem Jahr als THW-Spieler darüber, dass die Saison zu Ende ist, oder hätte man gern irgendwie noch Möglichkeiten gehabt, sich zu wehren?
Ich glaube, jetzt zum Ende hin war es schon ganz gut, dass es jetzt vorbei ist mit der langen Saison. Wie vielen bekannt ist, glaube ich, war es jetzt nicht die Saison so, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen, glaube ich, tut es einmal ganz gut, ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Handball, dass man jetzt ein bisschen den Kopf frei bekommt, auch, sag ich mal, die ganzen Baustellen am Körper, die jetzt angefallen sind von der langen Saison, dass man die jetzt, sag ich mal, wieder aufarbeiten kann, dass man sich gut regenerieren kann und dass man sich dann, sag ich mal, wieder mit 100% und mit super großer Vorfreude auf die neue Saison dann vorbereiten kann.
Du hast ja alle Spiele gemacht, alle 50, die der THW hatte in der Saison, 34 in der Bundesliga, 14 European League, 2 im Pokal, leider nur 2 im Pokal. Wo du es gerade gesagt hast, die körperlichen Baustellen, wo sind da die Wehwehchen, wo merkt man es ganz besonders so eine Saison?
Ja, also bei mir persönlich hatte ich jetzt zum Schluss oder beziehungsweise das letzte halbe Jahr mit dem Schambein zu kämpfen. Es fing so ein bisschen auch bei der EM im Januar an. So ein bisschen mit Adduktorenproblem und das zog dann halt immer weiter hoch zum Schambein. Das haben wir trotzdem ganz gut in den Griff bekommen. Trotzdem, so viel Training war dann für mich nicht mehr drin im letzten halben Jahr, sondern man hat sich eher so darauf fokussiert, dass man, sag ich mal, immer für die Spiele fit war. Und deswegen freue ich mich so ein bisschen auf die Sommerpause, dass ich, sag ich mal, dem Körper so ein bisschen 5 Wochen mal Pause geben kann. Natürlich nicht nur die Füße hochlege, sondern dass ich auch, sag ich mal, mit den Physios zusammenarbeite. Die haben mir auch einen Plan geschrieben, wie wir, sag ich mal, jetzt auch dagegen anarbeiten können, damit ich, sag ich mal, zum Start der Vorbereitung dann wieder komplett fit bin.
Fällt einem das schwerer, dieses Pensum zu absolvieren, wenn es nicht so erfolgreich ist? Merkt man da mehr Zipperlein?
Ja, vielleicht schon. Klar, wenn man viele Erfolge feiert, wenn man viele Siege feiert, dann geht man auch, sag ich mal, am nächsten Tag immer gerne wieder ins Training. Man hat dann viel mehr Spaß auch im Training. Natürlich ist es immer schwieriger nach Niederlagen sich aufzuraffen. Da merkt man vielleicht den Körper ein bisschen mehr. Trotzdem gehört es dazu. Man kann nicht immer jedes Spiel gewinnen. Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Und und da versuchen wir jetzt auf jeden Fall in der neuen Saison dran zu arbeiten, dass wir da erfolgreicher sind.
Du sprichst das gerade schon an. Ihr seid relativ häufig hingefallen, häufiger als es beim THW gewohnt ist. Vielleicht können wir da tatsächlich dann schon mal, wir machen unseren Podcast ja immer in Rubriken, in den normalen Formcheck einsteigen.
Zebra Formcheck.
Der Formcheck ist dieses Jahr fast eher ein Saisoncheck. Oder diesmal. Bleiben wir vielleicht einmal kurz bei den Fakten. Der THW ist nur Sechster geworden. Das ist die schlechteste Saison seit 2002, 2003. Da hatte der THW allerdings 28 Minuspunkte und nicht nur 26. Im Viertelfinale des DHB-Pokals war auch schon Schluss. Allerdings bei den Füchsen Berlin muss man sagen, das war eine schwere Aufgabe. Da kann man wohl möglich verlieren. Und die European League war eigentlich das erfolgreichste Produkt des THW dieses Jahr, aber endete auch leider mit einer Niederlage gegen die MT Melsungen. Das war dann so ein bisschen der Anfang vom Ende dieser letzten doch nicht so wunderschönen Woche, wo erst das Europapokalfinale verloren wurde und danach die beiden Niederlagen gegen die Ostwestfalen, deine Heimat, stattfanden und erst gegen Minden und dann gegen Lemgo verloren wurde, die dann Platz 6 zementierten. Wenn du auf die Saison zurückguckst oder auch auf die Ergebnisse vielleicht, wie kann man das einordnen und wie könnt ihr das vor allen Dingen verkaufen, dass es eben halt dann doch, ja, relativ desaströs war.
Ja, wo soll ich anfangen? Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, muss ich wirklich sagen. Wir hatten Höhen und Tiefen in der ganzen Saison. Wenn ich jetzt mal anfange mit der Bundesliga, da haben wir es stückweise immer auch geschafft, sage ich mal, richtig gute Resultate zu erzielen. Wenn ich mal nachschaue, dass wir vom deutschen Meister, der, glaube ich, jetzt bei -4 Punkten stand, haben wir, glaube ich, 3 abgeknüpft. Und dass wir, sag ich mal, gegen die Großen auch, vor allem dann auch zu Hause, relativ gut immer mitgespielt haben und auch manche Siege gefeiert haben, hat es da eigentlich immer ganz gut auch funktioniert. Wir haben es halt nur leider über die ganze Saison nicht geschafft, konstant, sag ich mal, unsere Leistung zu bringen. Wir hatten sehr große Schwankungen immer da drin, vor allem gegen die vermeintlich Schwächeren, vor allem auch auswärts, Punkte zu sammeln und auch einzufahren. Wir hatten sehr, sehr viele Unentschieden mit dabei, wo es hinten raus dann auch mal ein glücklicher Punktgewinn für uns war oder auch, sag ich mal, ein sehr bitterer Punktverlust. Trotzdem muss ich wirklich sagen, fehlte uns so die Konstanz in der Bundesliga-Saison.
Ihr habt gerade mal die Hälfte der Spiele gewonnen. Das hört sich echt brutal an, ne? Es gibt 17 gewonnene Spiele und 17, die ihr nicht gewonnen habt. Ja. Und da sind eben halt dann die 9 Unentschieden auch dabei, die natürlich dann irgendwo ins Gewicht fallen.
Genau, genau. Und wir haben es halt nicht geschafft, sag ich mal, so die guten Phasen relativ lange zu gestalten, sondern wir haben uns dann oft, sag ich mal, in so eine Abwärtsspirale bewegt, wo wir dann auch viele Spiele in kurzer Zeit hatten mit nicht ganz so viel Spielern im Kader, wo auch viele Jüngere, sag ich mal, Verantwortung übernehmen mussten, die das aber sehr, sehr gut gemacht haben, trotzdem natürlich noch nicht so erfahren in der Bundesliga sind, die natürlich noch ein, zwei Fehler mehr machen dürfen auch, als vielleicht die erfahrenen Spieler. Deswegen haben wir es halt in der Bundesliga leider halt nicht so geschafft, wirklich konstant unsere Leistung zu bringen. Im DRB-Pokal auswärts bei den Füchsen aus Berlin, wie du schon eben sagtest, kann man verlieren. War auch, glaube ich, ein sehr enges Spiel, stand so ein bisschen spitz auf Knopf, hätte auch in unsere Richtung ausfallen können. Da haben wir auch alles reingeworfen. Das war sehr bitter, muss ich wirklich sagen. Und dann Euroleague war, würde ich sagen, unser bester Wettbewerb in dieser Saison. Da haben wir nur 2 Spiele verloren. Einmal auswärts in Nexe, was auch sehr, sehr schwierig war im Viertelfinale, und dann die sehr, sehr, sehr bittere Niederlage im Finale gegen Melsung. Bei so einem Final Four kann immer alles passieren, finde ich, an so einem Wochenende. Da zählt oftmals auch die Tagesform. Im Halbfinale hatten wir schon ein bisschen Glück vielleicht, dass Andi dann zum Schluss die 2 wichtigen Bälle hintereinander gehalten hat. Und dann am nächsten Tag gegen Melsung, die wirklich auch ein hervorragendes Halbfinale gegen Flensburg gespielt haben, die sich wirklich auf den Punkt für dieses Final Four sich vorbereitet haben. Die uns dann hinten raus so ein bisschen den Zahn gezogen haben. Und da muss ich wirklich sagen, diese Niederlage tat wirklich sehr, sehr weh. Nach dieser Niederlage konnten wir uns, sag ich mal, jetzt nicht mehr so wirklich erholen, dann für die letzten beiden Bundesligaspiele auswärts in Minden, die um den Abstieg noch gekämpft haben, war es für uns sehr, sehr schwierig, 3 Tage später da wieder komplett den Fokus zu bekommen. Und dann für mich auch ein sehr besonderes letztes Spiel zu Hause gegen Lemgo, was wir natürlich unbedingt gewinnen wollten, vor allem auch für unsere Fans, die wirklich die ganze Saison uns so tatkräftig unterstützt haben, egal ob Heimspiel oder auswärts. Das war überragend. Da kann ich mich auch eigentlich nur für bedanken, wie die uns unterstützt haben. Das war echt erste Klasse. Und da haben wir es leider auch noch nicht ganz auf dem Platz bekommen. Lemgo hat es auch gut gemacht, aber da fehlte auch in dem Spiel unsere Konstanz, so wie die ganze Saison eigentlich.
Die Konsequenz dieser Niederlage gegen Melsung, die war ja brutal. Also man hat zwischen Champions League Qualifikation und dem Europapokal ausgestanden. War einem das tatsächlich so bewusst? Also diese Tragweite, dass alles an einem Spiel hängt? Denn ihr hättet vielleicht die Saison ja damit nicht retten können, weil man ja nicht eine Saison mit einem Titel retten kann, wenn man vorher vieles verbockt hat. Das hat Victor ja auch gesagt. Wir haben die Champions League eigentlich nicht über die Platzierung erreicht, aber es gab ja diesen Ausweg. Jetzt war die Konsequenz natürlich brutalst. Also hättet ihr gegen Flensburg im Finale gespielt, hättet ihr wenigstens die European League sicher gehabt. Gegen Melsung stand alles auf dem Spiel.
Ja, genau. Wir hatten wahrscheinlich in dem Spiel auch auf jeden Fall mehr zu verlieren als Melsung. Spielte vielleicht in manchen Köpfen im Hintergrund schon eine Rolle, keine Frage. Und Sport ist auch, der Handball ist eine Sportart, die auch oft im Kopf entschieden wird. Trotzdem, also wir wussten vorm Final Four, wenn wir das gewinnen, dass wir eine Chance auf die Champions League haben. Das war natürlich ein großes Ziel von uns. Trotzdem müssen wir uns auch ankreiden, dass wir, sag ich mal, in der Liga, das, wo das Tagesgeschäft auch abgewickelt wird, wo wir, sag ich mal, auch unsere großen Ziele hatten, dass wir es da einfach auch nicht geschafft haben. Klar, war es jetzt die Möglichkeit durch das Final Four, das zu gewinnen, die Möglichkeit nochmal da, aber das war noch so ein Goodie, würde ich einfach mal sagen. Wir haben es in der Bundesliga einfach nicht geschafft, uns, sag ich mal, für die Champions League oder für die European League zu qualifizieren. Und das, sag ich mal, das jetzt so hart kommt mit dem Final Four durch die Niederlage, dass Melsung jetzt dann Champions League spielt und wir dann wahrscheinlich aus den internationalen Rängen dann halt komplett raus sind, tut natürlich extrem weh. Das war uns dann nach dem Spiel dann auch bewusst und deswegen hat es, glaube ich, an uns auch noch echt so genagt, wodurch wir vielleicht dann 3 Tage später gegen Minden dann auch so nicht den ganz großen Fokus dann irgendwie hinbekommen haben.
Gab es knapp Punkte in dieser Saison, wo du sagst, das ist irgendwie gekippt? Also ergebnistechnisch gibt es natürlich Spiele, wo man sagen kann, okay, diese Woche mit Gummersbach-Stuttgart hat die Saison zum Kippen gebracht. Aber es gab ja auch Situationen vielleicht schon vor der Winterpause, wo man sagt, das Unentschieden gegen Hannover, das waren irgendwie so ein kleiner Kipppunkt. Oder ist das eher so ein Gefühl, was sich so langsam entwickelt hat? Wie du schon sagst, man gewinnt Spiele häufig im Kopf. Und du sprachst ja von einer Abwärtsspirale, die eingesetzt hat. Auch die beginnt ja im Zweifelsfall im Kopf.
Ja, genau. Also einen speziellen Zeitpunkt kann ich eigentlich nicht nennen. Ich finde eigentlich, dass wir bis zum Turnier im Januar eigentlich gut im Rennen noch waren. Vor allem auch zum Schluss noch vor der Winterpause das Unentschieden in Magdeburg. Das war auch echt noch so ein Punktgewinn, wo wir auch noch Selbstvertrauen wirklich gezogen haben. Dann war natürlich der Januar, wo wir mit den Nationalmannschaften unterwegs waren. Und dann kommen wir aber eigentlich auch aus dem Winter eigentlich ganz gut raus, muss ich sagen. Wir haben dann zu Hause gegen Magdeburg gewonnen. Und dann fing es so ein bisschen an mit Gummersbach, mit Stuttgart, auswärts Eisenach kam dann, glaube ich, auch noch. Zu Hause. Ja, genau, zu Hause, stimmt.
Da war Melsung auch noch dazwischen, also die Phase war auch nicht
genau,
so.
Genau, das war so eine Phase, wo viele dann nicht mehr so das Selbstvertrauen hatten, wo es so ein bisschen wirklich in diese Abwärtsspirale ging und von dieser Phase haben wir uns dann, sage ich mal, nicht mehr so ganz so gut erholt.
Es ist ja auch so ein bisschen, hat man das Gefühl, ein bisschen der Nimbus verloren gegangen. Ne? Also du kennst es ja vielleicht auch noch aus Lemgoer Zeiten, nach Kiel zu fahren. Man hat das Gefühl, dass Mannschaften auch wie der BHC oder Eisenach oder wie auch immer, Minden, mit einem ganz anderen Mindset irgendwie nach Kiel fahren, das Gefühl haben, hier geht was, was man früher vielleicht nicht unbedingt so hatte. Nimmst du das wahr?
Ehrlicherweise ja. Vor 10 Jahren oder so, sind wirklich viele Mannschaften nach Kiel gekommen und meinten, oh, hoffentlich verlieren wir nicht mit 10 Toren. Das wäre noch ein gutes Resultat. Dann fahren wir wieder nach Hause und gucken, dass wir gegen andere Mannschaften Punkte gewinnen. Vor allem jetzt diese Saison sind viele Mannschaften nach Kiel gekommen und meinten, ja, wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wenn es in der 50. noch unentschieden steht, dann struggelt wahrscheinlich der THW auch ein bisschen. Und da können wir auf jeden Fall was mitnehmen. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, dass wir, sage ich mal, das uns wieder zurückerarbeiten. Dass die Merkur-Ostsee-Halle wieder eine Festung wird, dass Mannschaften wirklich mit großem Respekt nach Kiel fahren und denken, hier wird's heute richtig gefährlich. Da müssen wir uns an die eigene Nase packen, dass wir das diese Saison vielleicht so ein bisschen verspielt haben und da müssen wir wirklich wieder dran arbeiten, dass das nächste Saison wieder so ist.
Was sind denn da jetzt die Konsequenzen? Also du hast gesagt, es war nicht gut genug, ihr habt nicht eure Leistungen nicht konstant gebracht. Wo sind jetzt die Stellschrauben? Wo muss man konkret ansetzen? Wo muss es besser werden?
Ich hoffe erstmal, dass wir nächste Saison nicht so viele Verletzte haben, dass wir in größtenteils der ganzen Spiele in der Ligaphase wirklich den ganzen Kader zusammen haben, weil dann haben wir wirklich in dem Kader eine ganz, ganz große Breite mit ganz viel Qualität. Und dann müssen wir einfach zusehen, dass wir unsere Abwehr stabilisieren, plus dass wir unseren Torhütern helfen und dass wir da wirklich auch eine offene Kommunikation hinbekommen, dass wir da auch wirklich sagen, die Torhüter von uns, die wollen lieber diese Abschlüsse, davon vielleicht lieber dann weniger, dass wir da wirklich uns einen Plan zusammen schmieden, dass wir da wirklich auf einen Nenner kommen und dann müssen wir wirklich sagen, dass wir unser Tempospiel noch ein bisschen verbessern müssen. Man hatte vor allem jetzt zum Schluss in der Saison so ein bisschen das Gefühl, dass wir vom Kopf da nicht frei waren. Wir haben gezögert, ins Tempospiel zuzukommen. Und da müssen wir wirklich die Gegner mehr bestrafen, dass wir nicht jeden Angriff im 6 gegen 6 spielen müssen, dass wir nicht so viel 7 gegen 6 vielleicht spielen müssen, sondern dass wir durch eine gute Abwehr mit guten Torhütern ins Tempospiel kommen und dass wir lieber unsere Gegner gegen unsere 6-0 oder 5-1 angreifen lassen. Und da müssen wir den Sommer jetzt gut arbeiten, da müssen wir vielleicht jetzt in der Sommerpause jeder selber auch so ein bisschen an die Nase packen, wer hat welchen Fehler gemacht, wer kann vielleicht noch 1-2% mehr in die Mannschaft mit reingeben, um dann, sage ich mal, das nächste Saison besser zu machen.
Das 7 gegen 6 ist so ein Thema, das, du sprichst das gerade schon an, dass ihr da nicht so häufig rein müsst. Eigentlich habt ihr das Gefühl, glaube ich, dass ihr eine ganz gute Sicherheit habt, aber man merkt tatsächlich von außen eher so, dass immer in der Halle eher so die Stimmung kommt, oh, jetzt spielen sie wieder 7 gegen 6 und wenn sie jetzt auch noch den Ball ins leere Tor kriegen, dann bricht irgendwie alles zusammen. Spürt man diese Verunsicherung tatsächlich dann, dass die von den Rängen aufs Spielfeld übergreift? Dieses Rumoren, denn ihr habt es ja tatsächlich als Waffe benutzt in einigen Spielen, aber in einigen Spielen hat es euch jemand auch komplett den Kopf gekostet.
Ja, bei uns ist es ein bisschen Hop oder Top immer. Entweder es funktioniert richtig, richtig gut oder es funktioniert dann leider gar nicht so. Ich als Außenspieler habe das jetzt nicht so extrem wahrgenommen, dass, sag ich mal, viele in der Halle dann so, oh shit, jetzt spielen sie 7 gegen 6. Vielleicht die Rückraumspieler mehr, weil die, sag ich mal, noch mehr in der Entscheidungsfindung sind als wir außen. Wenn ich den Ball auf außen bekomme, dann entweder spiele ich ihn wieder zurück oder ich muss den Ball ins Tor werfen. Da ändert sich nichts, ob wir im 6 gegen 6 spielen oder im 7 gegen 6. Da ist es vielleicht für die Rückraumspieler ein bisschen was anderes. Trotzdem spielt wahrscheinlich bei den Rückraumspielern das mehr im Hinterkopf, oh shit, ich darf jetzt den Ball vielleicht nicht leichtfertig verlieren, weil hinten im Tor steht halt keiner drin. Und unser Spiel ist natürlich sehr darauf ausgelegt, dass die Rückraumspieler viele Entscheidungen treffen müssen aus dem Sprungwurf von relativ weit weg, wo dann vielleicht doch die ein, zweimal mehr überlegen, was dann uns vielleicht so ein bisschen das Genick bricht. Trotzdem muss ich sagen, hatten wir auch viele Spiele, die wo uns das 7 gegen 6 extrem geholfen hat. Ich finde auch in der European League im Halbfinale gegen Montpellier war das ein sehr guter Schachzug von Philipp, dass wir da das 7 gegen 6 ausgepackt haben. Aber es gibt auch viele Beispiele, wo es vielleicht nicht ganz so gut geklappt hat. Ja.
Wie schonungslos war die Analyse? Man spricht immer von schonungsloser Analyse. Wie sieht das dann aus? Knallt man sich da auch einfach mal Sachen an den Kopf, um was loszuwerden? Wie emotional ist das? Wie sachlich kann das sein? Ist der eine da mehr angegriffen als der andere? Nimm uns mal ein bisschen mit rein.
Ja, also klar setzt man sich als Mannschaft dann zusammen hin mit dem Trainerteam, um auch Sachen anzusprechen, wo können wir dran drehen, was müssen wir verbessern. Es läuft aber nicht alles schlecht, sondern wir haben auch, sag ich mal, besprochen, was gut lief. Es läuft nicht immer alles verkehrt. Trotzdem gibt es dann auch viele Leute, was ich auch gut finde, die dann auch Sachen ansprechen, aber auch konkret ansprechen, vielleicht auch manche persönlich ansprechen, um mit denen halt in Austausch zu gehen, aber auch vor gesammelter Mannschaft, weil dadurch wird man einfach nur besser, wenn man, sag ich mal, das in kleinen Gruppen bespricht oder hinterm Rücken mit jemandem, das geht nie gut. Und ich finde, da war unsere Kommunikation trotzdem durch die ganze Saison sehr, sehr gut, dass wir wirklich mit jedem ehrlich sprechen konnten in der gesamten Mannschaft und jeder das auch zu Herzen genommen hat und auch versucht hat, das umzusetzen. Hat mal besser funktioniert, hat mal weniger gut funktioniert, aber das muss auf jeden Fall genauso bleiben, wie es auch jetzt war. Unser Teamgefüge war wirklich durch die gesamte Saison hinweg sehr, sehr gut. Wir verstehen uns alle sehr gut, nur wir haben es leider dann handballerisch oftmals nicht so auf die Platte bekommen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und es ging manchmal auch sehr hart zu, muss man wirklich sagen, aber das gehört dazu. Also jeder ist im Leistungssport, jeder will sich verbessern, jeder ist auch so ein bisschen jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ist Perfektionist, so, danke. Jetzt habe ich es. Jeder versucht natürlich irgendwie seine 1-2% noch irgendwo herauszukitzeln und da muss man wirklich offen und ehrlich mit jedem drüber sprechen können und das tun wir.
Wie läuft da deine persönliche Analyse? Ist das, du hast ja gesagt, jeder hat vielleicht nochmal 1-2 Punkte. Welche sind das? Woran orientierst du dich da? Also spielen da Zahlen eine Rolle, wenn man deine Statistiken sich anguckt? Jetzt Wurfquote nur als Beispiel zu nennen, gesamt bei knapp 79%, 7 Meter ein bisschen mehr, 80,5. Und bist da der der drittbeste Kieler, wobei man sagen muss, dass Gonchi mit 2 Toren aus 2 Würfen vielleicht ein bisschen außer Konkurrenz spielt und Petter 80% bei 15 Würfen, bei dir sind es 175, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, bist da also ganz weit oben. Ist das so das, was du erreichen willst oder wo geht's besser? Orientierst du dich überhaupt daran? Sind es andere Dinge, die da eine Rolle spielen?
Ja, für mich als Außen schon wichtig, so die Wurfquote, daran werde ich gemessen, das interessiert mich schon auf jeden Fall, da versuche ich mich auch, sage ich mal, in jeder Saison immer zu verbessern oder auch zu gucken, okay, was kann ich da noch verbessern, für mich persönlich habe ich jetzt, glaube ich, die beste Bundesliga-Saison gespielt, das freut mich natürlich, trotzdem habe ich es dann persönlich auch nicht geschafft, meine ganze Mannschaft so ein bisschen mitzunehmen, dass wir auch mit Mannschaftserfolg wirklich Erfolge feiern können. Deswegen muss ich mir da auch nochmal Gedanken machen, was kann ich persönlich noch der Mannschaft noch mehr geben, dass wir da erfolgreich werden. Nach so einer Saison spreche ich dann auch immer gerne mit meiner Familie, wie die, sag ich mal, viele Spiele gesehen haben, was die vielleicht denken, was man verbessern kann. Das Gespräch oder die Gespräche stehen noch aus, das habe ich jetzt noch nicht geführt. Aber da hole ich mir auch immer gerne, vor allem auch nach jedem Spiel eigentlich, spreche ich viel mit meinem Papa über die Spiele und bin da immer im regen Austausch und nehme da auch immer gerne Kritik an. Die kennen auch schon das Geschäft ein bisschen, die wissen auch, wovon sie sprechen. Deswegen quatsche ich da immer gerne auch mit denen, um sag ich mal, mich immer noch zu verbessern. Ja.
Du hast gesagt, dein Papa ist deutlich kritischer als dein Onkel. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so. Ich habe auch mit meinem Papa mehr Kontakt zu Volker, aber Papa ist schon kritischer als Volker, das stimmt schon. Das ist immer noch so, ja.
Guck mal, hier steigen wir schon ganz weit ein bei Lukas Zerbe und eigentlich müssen wir mal ganz schnell eine Rubrik dazwischen schieben. Wir küren eigentlich immer das
Zebra des Monats.
Am Saisonende folglich das Zebra des Jahres. Und es wirkt vielleicht komisch, wenn mein Zebra des Jahres jetzt hier zufällig im Raum ist, aber wir haben ihn ja auch nicht ganz zufällig ausgewählt. Denn du hast dich quasi eben schon fast mit anmoderiert. Die Konstanz in der Mannschaft hat nicht so gestimmt. Deine Konstanz in dieser Saison war relativ hoch. Deswegen bist du auf jeden Fall mein Zebra des Jahres, weil du einer der wenigen bist, die wirklich über die ganze Saison auch in der Vielzahl der Spiele, die Niklas gerade eben schon angekündigt hat, immer geliefert hast, was wenige von sich dieses Jahr behaupten können. Das spiegelt sich in allen Zahlen wieder, die Niklas gerade eben schon vorgelesen hat. Inkludieren muss man auch die Europameisterschaft, wo du auf einem sehr hohen Level performt hast. Wahrscheinlich sogar die All-Star-Nominierung verdient gehabt hättest, nur in dem engeren Kreis warst. Da wirken dann ja manchmal auch politische Gründe mit, dass man nicht 3 Deutsche unbedingt haben muss. Und auf Rechtsaußen hat man offensichtlich noch wen anders gefunden, den man da auch hinstellen konnte. Aber ich glaube, von dem Level warst du nicht weit entfernt. Und dementsprechend hast du dieses Jahr, glaube ich, warst du in jedem Monat einer der Kandidaten hier. Am Anfang hat Elias dir dann noch ein bisschen die Show gestohlen. Aber die Leistung wurde ja jetzt auch noch mal zum Saisonende honoriert, sagen wir mal so, mit einem neuen Vertrag bis 2029. Du hast um 2 Jahre verlängert, aber 1 Jahr vorzeitig vor deinem Vertragsende.
Es ist das pure Geschleime, das merkst du schon ein bisschen. Ne?
Ich habe ja gesagt, es ist echt blöd. Ich habe es bis jetzt immer vermieden. Ich habe es bei Peke geschafft, wen anders zu nominieren. Ich habe es bei Nikola Bilic geschafft, wen anders zu nominieren. Aber diesen Termin mit Lukas haben wir tatsächlich vor 2 Wochen oder 3 Wochen angefragt. Ich weiß es gar nicht so genau. Da war mir schon klar, welche Tendenz ich zumindest habe.
Man muss es halt einfach andersrum denken. Ne? Wir sagen es jetzt nicht nur, also ich schließe mich dem an. Mein Ersatzkandidat wäre Hein Daddel gewesen, aber ich schließe mich da an. Es liegt jetzt nicht daran, dass du da bist, sondern ganz andersrum. Wir haben dich da, weil das eben für uns so tatsächlich der Eindruck ist. Man gibt ja Überlegungen, die man da anstellt, wenn man die Saison nochmal so rekapituliert, was ja auch bei 50 Spielen dann tatsächlich nochmal ein bisschen sich einlesen erfordert tatsächlich, weil man vielleicht gar nicht, du bestimmt, aber ich nicht mehr alles so ganz präsent hatte. Man macht da Überlegungen, Erik Johansson zum Beispiel, der dann ab und zu mal einen wirklich großen Impact aufs Spiel hat, aber auch viele Fahrkarten gezogen hat zum Beispiel. Ne? Skippy, der häufig verletzt hat. Wir haben letzte Woche über Rasmus Ankermann gesprochen, der in meinen Augen auch eine Wahnsinnssaison gespielt hat, mit ganz viel Last auf seinen jungen Schultern. Andy Wolf war in der European League sehr stark, in der Bundesliga war die Quote nicht sehr überzeugend. Da war immer so ein bisschen dies und das. Und bei dir ist es tatsächlich dann sehr, sehr konstant und auch, Jan Philipp hat es gesagt, tragende EM-Säule ja im Prinzip. Also insofern hast du dir das verdient.
Dankeschön.
Und was ich dazu sagen muss, dass was du gerade gesagt hast, was du vielleicht noch verändern willst, die Mannschaft nochmal mitzunehmen, zu überlegen, was man der Mannschaft geben kann. Ich finde auch, deine Außendarstellung hat sich da entwickelt über die 2 Jahre, die du jetzt hier bist. Will damit nicht sagen, dass es da vorher was zu beanstanden gab oder so, ne? Aber erinnere mich da an das Unentschieden gegen Eisenach, wo du auch danach nach außen hin verbal sehr klar warst. Ist das was irgendwie von dir, dass du dir das vorgenommen hast, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, ein bisschen mehr Führung zu übernehmen? Oder ist das eine ganz automatische Entwicklung, wenn man das zweite Jahr da ist, mit 30 schon viel Erfahrung hat in der Bundesliga, kommt das automatisch? Oder sagt man sich, jetzt möchte ich gerne auch ein bisschen vorangehen?
Ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Ich bin jemand, der eigentlich so abseits vom Spielfeld sehr ruhig, sehr zurückhaltend ist. Deswegen brauche ich bei einem neuen Verein auch immer ein bisschen erstmal Zeit, um, sag ich mal, dort anzukommen, um auch vielleicht ein bisschen mehr aus mir herauszukommen. Trotzdem habe ich mir das auch in meinem zweiten Jahr jetzt hier beim THW vorgenommen, mehr Verantwortung zu übernehmen, viele Spieler auch mitzunehmen, auch mit meiner Emotionalität. Was ich, glaube ich, immer noch mehr machen kann, auch, sag ich mal, in der Kabine, nicht nur auf dem Spielfeld. Das ist schon so eine Sache, die ich mir vorgenommen habe in meinem zweiten Jahr. Ich brauche immer so ein bisschen, wie gesagt, um anzukommen, um alle auch erstmal kennenzulernen. Jeder, der mich kennt, weiß auch, wenn ich halt was sage, dann meine ich das auch genauso. Da will ich auch keinem irgendwas Böses, sondern dann finde ich, ist da dann der richtige Zeitpunkt, um es auch anzusprechen und klar anzusprechen, um wirklich das Bestmögliche aus jedem Einzelnen herauszuholen. Und da finde ich, kann ich aber trotzdem noch mehr der Mannschaft geben. Und das meine ich auch nämlich gerade eben, dass ich da auch noch an mir mehr arbeiten kann, wirklich, sage ich mal, auch noch aus jedem vielleicht noch ein bisschen was rauszukitzeln.
Du bist ja auch so ein, sage ich mal, Mittelding in der Mannschaft. Wir haben relativ viele ältere Spieler, die 36, 37 in Familie haben. Wir haben einige Spieler, die um die 20 bis Mitte 20 sind, die noch Singles sind und oder zumindest keine familiäre Verantwortung haben. Du steckst ja irgendwie genau in der Mitte, alterstechnisch. Du bist fest vergeben, magst Familie und was weiß ich nicht. Aber kannst du da auch so ein Kommunikator zwischen diesen beiden Welten in der Mannschaft sein?
Ja, es trifft es eigentlich ganz gut. Ich habe eigentlich immer ein offenes Ohr für alle. Trotzdem fühle ich mich auch oft immer zu den ganz Jungen hingezogen, um die auch ein bisschen an die Hand zu nehmen. Das war schon zu Lemgo-Zeiten dann auch schon so. Dadurch, dass ich halt in Lemgo den ganzen Verein kenne, war es so für mich und der Kapitän dann auch war zum Schluss, war für mich so die Verantwortung, okay, jeder, der neu, sag ich mal, nach Lemgo kommt oder auch die ganz Jungen, die vielleicht aus der Jugend hochkommen, dass ich die an die Hand nehme. Das habe ich mir jetzt so ein bisschen auch hier in Kiel vorgenommen. Ich war jetzt mit Benze auf einem Zimmer die 2 Jahre, um auch mit ihm Deutsch zu lernen, aber auch ihn so ein bisschen an die Hand zu nehmen als junger Kerl, fremdes Land, fremde Sprache. Aber auch zum Beispiel jetzt einen Rasmus oder einen Johann Rover, der jetzt die Saison auch bei uns die ganze Zeit mittrainiert hat. Da versuche ich einfach den jüngeren Leuten einfach ein offenes Ohr zu geben, dass die wirklich zu mir kommen können, wenn irgendwas ist. Und dann vielleicht auch an die älteren, erfahrenen Familienväter das heranzutragen, falls sie sich vielleicht nicht so trauen. Das kenne ich aus meiner Jugendzeit noch, dass so die gestandenen Handball-Bundesliga-Profis, dass man da vielleicht auch nicht wegen jeder Sache irgendwie hingeht und die was fragt, weil man sich das vielleicht nicht so traut. Und da versuche ich halt wirklich so vielleicht ein bisschen das Bindeglied zu sein, ja.
Matcht das auch mit Musik und Social Media Gebaren, sag ich mal? Oder ist TikTok oder was ist da bei den?
Ja, da bin ich nicht so drin, muss ich wirklich sagen. Also Instagram und so mache ich ein bisschen, ja, aber bei TikTok bin ich komplett raus. Was da jetzt bei der Jugend momentan so abgeht, da kenne ich mich auch nicht so wirklich aus, aber da bin ich vielleicht noch ein älterer Spieler dann, was das angeht. Auf Instagram bin ich schon ein bisschen unterwegs, aber so mit TikTok habe ich gar nichts am Hut.
Kannst du von den Jungen auch noch was lernen, was das
ja, angeht? Ja, genau, vielleicht muss ich mit dem auch noch ein TikTok-Video machen, ich weiß nicht, nein, lieber nicht.
Apropos älterer Spieler, da ist ja auch wirklich ein großes Interesse in der Mannschaft. Alt gegen Jung spielt Fußball. Ich glaube, man kämpft um dich auf beiden Seiten, oder? Ich glaube, du bist der Spieler, der entscheidet, wer gewinnt.
Ja, ich war jetzt, also diese Saison war ich so ein bisschen der Springer. Je nachdem, wer alles an Fußball mitgespielt hat, habe ich halt entweder ein Team alt oder ein Team jung mitgespielt. Ja, des Öfteren hat dann halt meine Mannschaft gewonnen, wo ich gespielt habe. Leider habe ich jetzt aber auch schon seit mehreren Monaten keinen Fußball mehr mitgespielt durch meine Schambeinverletzung. War immer sehr schmerzhaft zuzusehen, wenn die Jungs da gekickt haben zum Aufwärmen und ich habe da meine Übungen am Rand gemacht. Es ist immer hart umkämpft, die ganzen Spiele, egal ob ich mitgespielt habe oder nicht. Es geht immer um viel Prestige freut mich auf jeden Fall wieder, wenn ich jetzt dann eine neue Saison wieder angreifen kann, wahrscheinlich in Team Alt.
Emil Matzen macht sich ganz große Sorgen. Also der hat gesagt, das ist nicht gut, dass Lukas zu Alt wechselt, womöglich.
Das muss er auch.
Er hält sich ja selbst, glaube ich, noch für den besten Fußballer, aber muss dann auch zugeben, dass du vielleicht noch ein ganz kleines Tickchen besser bist, aber das hat er nur mit Zähneknirschen.
Ja. Das werden wir in der neuen Saison dann sehen, wer von uns beiden der bessere Fußballer ist.
Das wollen wir doch hoffen, dass ihr dann beide fit seid.
Genau.
Apropos Alter, Niklas hat auch angesprochen, diese Verantwortung, die du innerhalb der Mannschaft übernehmen könntest, aber eben halt auch als, sage ich mal, ja, Role Model für den THW vielleicht. Du bist schon einer, der Emotionen auf dem Spielfeld verkörpert. Lennart Hundertmark, für alle, die ihn nicht kennen, ist Pressesprecher von Lemgo, der hat gesagt, ey, Lukas ist in 2 Jahren ein Aushängeschild des THWs geworden. Und das einer mit einer langen Lemgoer Vergangenheit. Merkst du das auch, dass du da eine andere Rolle vielleicht sogar gedrückt wirst, will ich nicht sagen, aber dass du da eine andere Rolle wächst?
Ja, das schon. Das hat sich jetzt auch in den Gesprächen mit Viktor so gezeigt, wo es um die Vertragsverlängerung ging. Da habe ich auch sehr großes Vertrauen auch von der Vereinsführung gespürt und deswegen war es für mich auch relativ schnell klar, dass ich den gemeinsamen Weg mit Kiel auch weitermachen möchte, dass hier auch was Großes wieder entstehen kann und ich wirklich auch meinen Teil dazu beitragen möchte. Ja, mir macht es einfach Freude, wirklich den großartigen Verein vertreten zu dürfen. Ich habe als kleiner Junge viele Spiele von Kiel verfolgt, bin mit meinem Papa hier hochgefahren und habe mir Spiele vor Ort in der Halle angeguckt. Deswegen war wirklich wie immer Lemgo und Kiel in meinem Herzen. Deswegen freut es mich ungemein, immer dieses Trikot auch tragen zu dürfen und in der großartigen Halle einzulaufen. Wie du schon eben sagtest, ich bin ein sehr emotionaler Spieler, abseits vom Feld vielleicht eher ruhig, aber ich versuche auf dem Spielfeld wirklich alles möglich zu machen für den Verein, dass wir erfolgreich sind. Und was ich jetzt vor allem auch zurückbekommen habe von den vielen Fans, jetzt auch nach dem Lemgo-Spiel, wo wir uns auch noch Zeit genommen haben für die Fans, für Autogramme und Fotos im Foyer und so, wie viele mich darauf angesprochen haben, wie glücklich sie sind, dass ich noch wirklich bis 29 für Kiel spiele, zeigt mir auch, dass die Entscheidung richtig war, dass ich hier bleibe, dass wir noch Großes vorhaben und das ist wirklich die Wertschätzung, die ich von allen hier auch bekomme, ist wirklich sehr, sehr schön zu spüren.
THW steckt schon jede Menge in dir. Wie viel Kiel steckt mittlerweile in dir?
Da geht, glaube ich, noch mehr. Dadurch, dass ich in Altenholz wohne, bin ich halt nicht so oft in Kiel. Ich kenne mich auch noch nicht dann so ganz so gut aus hier in Kiel. Ich werde dann immer von vielen Freunden, wenn sie mal auch hier oben sind, gefragt, ja, wo können wir mal noch essen gehen oder da noch was machen? Ich so, muss ich vielleicht noch ein paar Mannschaftskollegen fragen, weil so oft bin ich selbst in Kiel auch gar nicht. Aber das kommt mit der Zeit, denke ich auch. Also ich habe hier schon so meine 1-2 Spots oder auch an der Kiellinie immer, sag ich mal, wo Wasser ist, ist es immer sehr, sehr schön. Aber sonst fühle ich mich auch, sag ich mal, oder fühlen wir uns in Altenholz sehr, sehr wohl. Ein bisschen ländlicher, ein bisschen ruhiger. Für mich ist Kiel schon auch eine Großstadt. Ich bin nicht so der Großstadtjunge, fühle mich eher wohler auf dem Land. Deswegen ist die Wohnung, die wir in Altenholz haben, wirklich für uns perfekt. Kurzer Weg auch zum Trainingszentrum. Deswegen fühlen wir uns auch sehr, sehr wohl hier oben und ist auch schon zu einer zweiten Heimat geworden hier. Ja.
Also noch kein Moin, wenn du nachts um 3 aufwachst als erste Begrüßung. Das ist ein Maßstab.
Ja, nachts um 3 vielleicht noch nicht ganz, aber ich sag schon jetzt eigentlich immer zur Begrüßung oder je nachdem, wer mich begrüßt, sage ich eigentlich schon jetzt relativ oft Moin. Ja, das stimmt. Das ist schon eingetrichtert.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr fühlt euch ja wohl, das ist auch ganz wichtig, glaube ich, dass Julia sich hier wohl fühlt, was deine Performance anbetrifft. Habt ihr euch also auch privat hier wirklich akklimatisiert? Denn das ist ja für die Frauen meistens schwieriger als für die, die pausenlos unterwegs sind.
Ja, absolut. Wir sind viel unterwegs. Das heißt, die Frauen sind auch viel alleine. Vor allem dann, sie reisen uns, sag ich mal, immer hinterher. Wir entscheiden in dem Fall immer, okay, wir wollen jetzt vielleicht für den Verein spielen. Dann müssen sie gezwungenermaßen dann immer mitkommen, auch wenn man die Entscheidung immer auch zu zweit treffen sollte, finde ich. Trotzdem ist es natürlich schön zu sehen, dass Julia dann auch hier oben sehr gut angekommen ist. Mit ihrer Arbeit als Physiotherapeutin im Lubinus ist sie wirklich sehr, sehr gut angekommen. Hat dann auch Handball gespielt bei der Damenmannschaft in Altenholz. Hat sich dann leider ein bisschen verletzt, konnte dann nicht ganz so viele Spiele machen, aber ich finde auch durch einen Sportverein knüpft man auch nochmal andere Kontakte als nur über die Arbeit und deswegen ist sie auch hier oben sehr, sehr gut angekommen, was mich dann natürlich auch beruhigt hat, dass ich dann, sage ich mal, auch hier ganz entspannt in Anführungszeichen meine Arbeit dann verrichten kann und das beruhigt einen und gibt auch ein sicheres Gefühl.
Wie optimistisch blickst du denn auf deine jetzt dann wahrscheinlich mindestens dreijährige Zukunft, die noch folgt in Kiel?
Sehr optimistisch. Wenn ich sehe, wer jetzt gerade schon hier für Kiel spielt, wer in den nächsten Jahren für Kiel spielen wird, sehe ich unsere Zukunft sehr rosig, muss ich sagen. Klar steckt, oder müssen wir viel arbeiten, keine Frage, das kommt nicht einfach so uns zugeflogen, sondern wir müssen dafür auch viel tun, viel arbeiten. Aber wie ich eben schon sagte, der Weg, der mir aufgezeigt wurde durch die Vereinsführung auch in den nächsten Jahren hier, ist sehr, sehr positiv und ich habe einfach richtig Bock, da auch mit dran teilhaben zu können und damit anzupacken und ich habe Bock, diesen großartigen Verein wieder nach ganz oben zu führen.
Du hast ja gesagt im Statement zu deiner Vertragsverlängerung, du willst dabei sein, wenn irgendwie was Neues entsteht. Es ist ja wirklich jetzt ein bisschen Umbruch. Also Julian Köster beispielsweise, Roman Markus, Justus Fischer wird dann noch dazukommen. Für dich persönlich auch, Benze geht, du bekommst einen neuen Gespannpartner. Wie guckt man da drauf dann konkret?
Ja, es ist immer spannend. In den zwei Jahren habe ich Benze kennengelernt als sehr erst zurückhaltend, der dann immer mehr aufgetaut ist. Ganz feiner Kerl, muss ich wirklich sagen. Gut erzogen, gutes Elternhaus. Hat super viel Spaß gemacht, mit ihm Zeit zu verbringen. Der Junge hat noch so viel vor. Ich würde es mir wünschen, wenn er in ein paar Jahren vielleicht sogar wieder zurückkommt nach Kiel. Der hat noch 15 Jahre Profi-Handball auf dem Buckel. Der kann noch vieles erreichen. Hat so viel Talent, das ist wirklich unfassbar. Deswegen freut es mich einfach, dass ich wirklich auch zwei Jahre mit ihm Handball spielen durfte und auch von ihm lernen durfte. Jetzt mit Janis kommt jemand zurück, mit dem ich, sag ich mal, erst getauscht habe. Er ist nach Lemgo gekommen, wo ich nach Kiel gekommen bin. Deswegen kenne ich ihn persönlich noch gar nicht so gut, aber der bringt auch wirklich alles mit, um wirklich auch ein ganz großer zu werden, finde ich. Gute Voraussetzungen. Hat es jetzt vielleicht in Lemgo nicht ganz so geschafft, irgendwie an Bobby Schagen vorbeizukommen. Trotzdem glaube ich, wenn er jetzt wieder kommende Saison wieder jetzt hier zurückkommt, ist ja schon auch seine Heimat. Er kommt, glaube ich, ja gebürtig auch aus Kiel.
Ja,
ne?
Ja, nicht ganz Kreppe Heide, aber ja. Schleswig-Holstein.
Ja. Okay, kommt auf jeden Fall aus dem Norden. deswegen glaube ich auch mit dem Familienumfeld und so wieder jetzt in der Nähe, kann er sich, glaube ich, auch dann komplett auf Sportliche dann konzentrieren und ich glaube, wir werden auch viel Freude mit ihm haben und ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Zeit mit ihm. Ja.
Der Nächste, den du an die Hand nimmst, ein bisschen
vielleicht. Genau, ja, richtig. Mal gucken, ob er mit mir auf ein Zimmer kommt. Ich weiß nicht, das teilt oftmals Philipp so ein bisschen auch ein. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nein, dann nehme ich ihn trotzdem an der Hand. das nehme ich mir immer so als Aufgabe und dann, glaube ich, können wir gegenseitig von uns auf jeden Fall noch viel, viel voneinander lernen.
Glaskugel.
Du hast gerade schon ein bisschen nach vorne geblickt und die Frage ist ja tatsächlich, wie kriegt man diese letzte Saison aus den Köpfen, damit man nicht so wahnsinnig vorbelastet steht und analysiert aber gleichzeitig die Fehler der letzten Saison so gut, dass sie nicht wieder entstehen. Ist das alles eine verbale, rhetorische Frage oder ist das vielleicht auch dann einfacher, wenn es tatsächlich diesen personellen Umbruch gibt, damit Leute reinkommen in die Mannschaft, die vielleicht nicht diese Last dieser Saison tragen müssen?
Genau, das ist, glaube ich, auch sehr gut. Ich glaube, jetzt, der jetzt die Saison für den THW gespielt hat, muss einfach versuchen, die Saison schnellstmöglich einfach abzuhaken, auch wenn es schwer fällt. Aber jetzt haben wir Sommerpause, alle gehen in den Urlaub, jeder kann mehr Zeit mit der Familie erstmal verbringen, auf andere Gedanken kommen. Das tut, glaube ich, jedem ganz gut. Und dann die Spieler, die, sag ich mal, jetzt zur neuen Saison neu hochkommen, dass die einfach mit viel Selbstvertrauen, mit neuer Energie einfach starten, um dann wirklich, die Saison fängt bei Null an. Man kann wieder um zwei Titel mitspielen, das wollen wir auch. Und da heißt es einfach wieder voll angreifen. Jedes Spiel beginnt bei 0-0. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und da gilt es dann, sag ich mal, einfach nur alles für die Zukunft, für die Gegenwart einfach alles zu tun, was in unserer Macht steht.
Wieder um zwei Titel, das ist ja nicht ganz richtig. Ihr spielt das erste Mal um zwei Titel nur.
Ja, stimmt. Ja.
Aber kann das auch von Vorteil sein, so blöd das natürlich ist, dass man sich für die European League auch nicht qualifiziert hat? Man kann sich natürlich, und das hat man in den letzten Jahren bei Gummersbach und auch bei Hannover gesehen, in diesen Jahren natürlich extrem gut auf Gegner vorbereiten. Man kann viel intensiver während der Saison trainieren. Und gerade wenn man was Neues starten möchte, nicht, dass ihr freiwillig auf die European League verzichtet hättet, aber kann das sogar vielleicht in diesem Prozess ein Vorteil werden?
Sollten wir uns vielleicht in einem Jahr nochmal hier hinsetzen und dann können wir wahrscheinlich darüber sprechen, ob es gut war oder nicht gut war. Ich finde es schwierig, das jetzt im Vorfeld zu beurteilen. Es kann gut sein, klar. Man kann dann unter der Woche intensiver trainieren. Man hat nicht so viele Reisen. Vor allem nicht diese Kombireisen mit Euroleague und Bundesliga, wo man 6 Tage am Stück unterwegs immer war. Andererseits gehört dieser Verein auf internationaler Bühne, keine Frage. Deswegen wollen wir jetzt in der kommenden Saison alles dafür tun, dass wir mit dem Verein wieder international spielen und dass wir in der Bundesliga wieder oben angreifen. Aber wie gesagt, ob das jetzt ein Vorteil für uns ist, dass wir, sag ich mal, jetzt nur bei 2 Wettbewerben dabei sind, da müssten wir vielleicht in einem Jahr uns nochmal hier an den Tisch setzen.
Da wiederholt ihr das denn ja hoffentlich nicht.
Genau, absolut, ja.
Das nehmen wir als Angebot an, würde ich sagen. Müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten.
Genau.
Ja, Victor hat schon gesagt, die Zielsetzung bleibt natürlich die gleiche. Es war kein Betriebsunfall. Das darf man einfach so nicht sagen. Denn der THW ist seit 3 Jahren nicht mehr in der Champions League dabei. Man muss die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das wird, glaube ich, noch eine lehrreiche Woche für den einen oder anderen werden. Ihr müsst euch vorbereiten. Du allerdings hast quasi ab jetzt Urlaub. Was passiert bei Lukas Zerbe?
Auf jeden Fall kein Handball spielen. wie am Anfang schon auch gesagt, ich kümmere mich um meinen Körper. Werde jetzt viel Physiotherapie auch machen. Werde alles möglich machen, damit ich zum Vorbereitungsstart dann komplett schmerzfrei wieder bin. Werde natürlich auch in die Heimat fahren. Werde mit meiner Freundin in Urlaub fahren. Bisschen die Sonne genießen. Um dann mit voller Energie, mit voller Vorfreude wieder zum Vorbereitungsstart wieder hier nach Kiel zu kommen, um wirklich um was Großes zu schaffen.
Wohin geht's? Verrätst du nicht, doch.
In der Sonne und sonst in die Heimat nach Lemgo. Viele Freunde sehen, meine Familie sehen. Die sieht man natürlich auch nicht allzu oft in einer langen Saison. Deswegen freut man sich umso mehr, wirklich auch in der Sommerpause Familie wieder zu sehen, Freunde wieder zu sehen. Deswegen, ich fahre immer gerne nach Lemgo und da bin ich auf jeden Fall auch eine längere Zeit, um alle wieder zu sehen, um dann wirklich auch da, sag ich mal, meinen Tank wieder aufzufüllen, um dann wieder auch richtig Bock für die neue Saison zu haben.
Tellerrand.
Wie häufig wird in dieser Zeit der Fernseher angehen? Die Fußball-WM steht vor der Tür. Du bist sportlich sowieso interessiert, konsumierst, glaube ich, so ziemlich alles, was mit Bewegung und Ball zu tun hat. Einmal das, wie häufig wirst du den Fernseher einschalten?
Ja.
Und zweitens, wer gewinnt denn das Ding?
Oh, schwierige Frage. Also ich gucke sehr, sehr viel Sport, gucke gerne Sport. Ich glaube, der Fernseher wird schon des Öfteren angemacht. Muss ich mit meiner Freundin vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Die beschwert sich oftmals immer, dass ich zu viel Sport gucke.
Jetzt ist ja Anschlusszeit auch nachts um 4. Kann sich ja rausschleichen.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nein, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. So eine Fußball-WM im Sommer guckt man sich mal gerne an. Ich glaube, dass Deutschland schon auch eine gute Rolle spielen wird. Ich glaube, für einen ganz großen Titel reicht es für Deutschland in diesem Jahr jetzt noch nicht. Ich glaube, dass es Spanien oder Frankreich machen wird. Aber festnageln möchte ich mich nicht. Ich freue mich einfach auf ein schönes Turnier.
Denn den Titel soll es ja auch erst im Januar nächsten Jahres geben dann.
So ist es, ganz genau, ganz genau.
Wie viel Vorfreude ist da schon da? Auch schon jetzt mit all dem Mist, sagen wir mal, der jetzt war, ne? Und jetzt Urlaub und dann musst du erstmal gucken, mit dem THW in Schwung zu kommen. Aber wie viel Vorfreude auf die WM ist da und darf da auch sein schon?
Ehrlicherweise denke ich noch gar nicht so großartig an das Turnier im Januar. Natürlich kriegt man immer ab und zu durch die sozialen Medien natürlich mit, okay, ich glaube, morgen oder übermorgen ist, glaube ich,
Morgen Abend
ist Gruppenauslosung, genau. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Tagen gesehen. Deswegen kommt das immer wieder ein bisschen auf, okay.
Also kleine Hilfeleistung, wir zeichnen hier am Dienstag auf, heute Abend veröffentlichen wir, die Auslosung ist am Mittwoch 18 Uhr in München.
Genau, okay, genau. Da habe ich jetzt wieder letztens mitbekommen, okay, Auslosung steht an, also ja. So lange dauert es auch nicht mehr bis zum Januar. Natürlich ist das ein großes Ziel, dabei zu sein bei einer Heim-WM, was ganz Großartiges. Ich glaube, jeder kann sich an 2007 noch erinnern, was da entstanden ist. Deswegen ist die Vorfreude schon auch da, aber man denkt noch nicht so oft an das große Ereignis, wenn ich ehrlich bin.
Irgendwie müsst ihr vorher Matthias Kitzel noch die Hände auf dem Rücken zusammenbinden, ne? Damit der euch nicht vom ganz großen Traum abbringt.
Ja, aber es geht auch nur als gesamte Mannschaft und bin ich zuversichtlich, vor allem jetzt auch in den letzten Länderspielen, bei den letzten Turnieren, was wir als Nationalmannschaft schon auch erreicht haben und wohin es auch noch gehen kann, bin ich zuversichtlich, dass wir mit dem Kader, den wir da im Januar dann haben werden, dass wir auch ganz oben angreifen können.
Auch da hat sich dein Standing, glaube ich, deutlich verändert, ne? Ich weiß, wir hatten das erste Mal, glaube ich, Kontakt 2024 oder so. Da hast du mit der Olympia-Qualifikation geliebäugelt, beziehungsweise mit der Olympiateilnahme und warst noch nicht dabei. Und jetzt hast du dir, glaube ich, ein Standing erarbeitet, dass du nicht mehr in der Herausfordererrolle bist, oder?
Ja, absolut. Zu meiner Anfangszeit, natürlich habe ich mich erstmal gefreut, überhaupt dabei zu sein. Da saugt man erstmal alles auf. Eine große Ehre für Deutschland spielen zu dürfen überhaupt. Ja, am Anfang war meine Rolle noch nicht die Rolle, die ich jetzt gerade da habe. Durch einen sehr großen Nackenschlag mit der Nicht-Teilnahme an Olympia, wo ich im Vorfeld eigentlich schon damit gerechnet habe, dass ich vielleicht mitfahren darf. Das tat dann schon auch weh, hat auch ein bisschen gedauert, um das zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich dann weitergemacht, habe versucht, wirklich auch dann immer meine Leistung zu bringen und mittlerweile, bin ich jetzt eigentlich immer dabei, darf viel spielen, bekomme das Vertrauen von Alfred und fühle ich mich sehr geehrt und gewertschätzt und freue mich natürlich immer, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin und auch immer große Turniere spielen darf.
Bleibt eine letzte sportliche Handballfrage. Am Wochenende ist das Final Four in Köln. Magdeburg und Berlin sind dabei, der THW ja bekanntermaßen nicht. Drückt man da den deutschen Clubs die Daumen oder sagt man, das ist mir eigentlich total egal, lass sie da einfach spielen? Ich habe jetzt Sommer.
Man drückt schon den deutschen Teams die Daumen. Heute Morgen sogar noch von meinem Onkel eine WhatsApp bekommen, wo er mir erstmal noch gratuliert hat zur Vertragsverlängerung. Da habe ich ihm noch zeitgleich auch noch viel Glück gewünscht jetzt fürs Wochenende. Deswegen würde ich mich natürlich für Volker freuen, wenn sie die Champions League holen.
Der in der Geschäftsstelle bei den Füchsen Berlin arbeitet, sag genau, ich mal kurz zu ihr zwischen.
Genau, genau. Aber ja, Magdeburg hätte es auch verdient. Man drückt natürlich den deutschen Teams die Daumen, man wird es auf jeden Fall verfolgen. Aber irgendwann möchte ich da auch nochmal selber dann auf der Platte stehen. Deswegen
ist der Zwei-Jahres-Plan.
Ja, genau, wie man's nennen möchte. Aber für solche Wochenenden spielt man dann ja auch Handball und spielt dann auch für große Teams und reißt sich, sag ich mal, auch den Allerwertesten immer jede Saison auf. Und mein Hunger nach solchen Final Fours ist riesengroß und deswegen würde ich es mir sehr, sehr wünschen, mit dem THW dann in ein paar Jahren auch mal dann dazustehen.
Herrlich.
Dieser Podcast geht erstmal in die Sommerpause, wie auch die Handballer des THW Kiels. Wir werden trotzdem alles, was noch in den nächsten Wochen passiert, natürlich sowohl über kein-online.de als auch über unsere Printausgabe, den WhatsApp-Kanal THW Kiel News, den Weg dorthin findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts oder natürlich auch über unseren Newsletter das THW Update weiterhin begleiten. Haben uns sehr gefreut, dass du da warst, Lukas. Ich wünsche dir wirklich eine erholsame Sommerpause, dass du deine Adduktorenprobleme vollends auskurieren kannst und dann wieder angreifen kannst.
Wir behalten den Instagram-Kanal im Auge, gucken bei TikTok rein, ob da noch was passiert und schreiben uns natürlich die Quote auf, um sie mit nächstem Jahr zu vergleichen.
Perfekt, ja. Vielen Dank für die Einladung und ja, euch auch eine schöne Sommerpause. Wir sehen uns zur neuen Saison.
Machen wir.
Dankeschön.